Und wie der Dominik, der hat mir heute geschrieben, ja, noch dreimal rausgehen, dann ist Weihnachten ungefähr. Und ist wirklich, ja, echt spannende Zeiten. Und ich freue mich schon so lange, dass ich endlich diesen Schmäh bringen kann. Und zwar, weil die Hamsterkäufe, die fangen jetzt ja wieder richtig an. Und meine Frau und ich, wir überlegen jetzt auch schon lange, ob wir das machen sollen, ob wir da auch dabei sind. Und jetzt ist es soweit, dass wir morgen unseren ersten Hamster kaufen für den Jonas. Und wir haben uns das schon lange überlegt, der Käfig ist schon daheim. Und ich möchte euch aber informieren, wenn du auch noch einen Hamster kaufen willst, in der Tierhandlung, sie verkaufen sie nur im November, also ohne Schmäh. Im Dezember bekommst du keine Hamster, weil Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke. Also wir wollten eigentlich an Jonas auch zu Weihnachten einen Hamster schenken, aber jetzt gibt es ihn schon im November. Also nur für euch als Info, dass ihr euch auskennt, wie das mit dem Hamster läuft. Aber jetzt nun kommen wir wirklich zur Predigt. Und, heute habe ich schon mit Hans und Helga telefoniert und sie haben auch gesagt, so, ja, toll, dass wir Gottesdienst haben und wie ihr auch vielleicht schon gelesen habt, dass vielleicht ist ja auch der letzte Gottesdienst, man weiß nicht, wie sie die Verordnungen noch verändern. Und das habe ich auch zum Anlass genutzt, um echt mit Gott zu reden und zu sagen, hey, was ist jetzt notwendig für uns, für dich und mich persönlich, für uns als Gemeinde, wo wir jetzt da hineingehen in den nächsten Lockdown und was ist wirklich auf Gottes Herzen? Und das ist wirklich mein Anliegen, dass mich der Heilige Geist heute uns überführt, dass er zu uns spricht und dass echt sein Wort wirklich uns Offenbarung und Erkenntnis schenkt. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du heute Jesus Christus verherrlichst. Wir ehren dich, dass du in unserer Mitte wirkst. Du bist der lebendige Gott, du bist der einzig wahre Gott. Tue du heute dein Werk. Lass dein Wort sein wie Feuer, lass dein Wort sein wie ein Hammer, was Felsen zerspringt. In Jesu Namen. Amen. Und zwar, was ich mit euch teile, das hat vor 2 Wochen angefangen, als der Tommy bei uns in der Gemeinde war. Das ist ein Missionar aus Texas, der was in Elfenbeinküste lebt. Und er hat uns besucht und er hat uns wirklich mit Leidenschaft und mit Feuer sein Herz geteilt. Und es war für mich so ansteckend, er hat erzählt, was in der Elfenbeinküste passiert, wie Menschen errettet werden, wie Zeichen und Wunder passieren. Und es hat mich so bewegt und ich bin nach Hause gefahren und war dann zu Hause und diese Frage hatte ich in mir so, was machen wir, was ist jetzt unsere Antwort? Wir sind inmitten dieser Pandemie, wir hören von Tag zu Tag, wie es noch mehr Einschränkungen gibt, wir sehen das Leid von den Menschen, aber was ist jetzt unsere Antwort aus Gemeinde, was ist jetzt dran, was machen wir? Und ihr wisst, ich bin ja auch ganz aktiv im Bereich Evangelisation und habe gesagt, wir müssen jetzt da was machen. Und aus diesem Bewegen ist dann eine Umfrage entstanden, wo ich gesagt habe, ich möchte so gerne die Menschen fragen in Kufstein, wie geht's euch? Ich möchte so auf diesen Zahn fühlen. Weil vor allem die letzten Wochen, wir haben alle 2 Wochen für dich als Hintergrund, haben wir Evangelisationseinsätze, das heißt, wir treffen uns hier. Wir beten und dann gehen wir ein Zweierteam hinaus und kommen ins Gespräch mit den Menschen. Und unser Anliegen ist, dass sie das Evangelium hören, die gute Nachricht, dass sie die Liebe Gottes erfahren und dass sie echt Errettung erleben. Als freies Geschenk. Und in diesen letzten Gesprächen ist halt oft über alle möglichen Themen gegangen. Kannst du dir vorstellen, wenn du über Gott ins Gespräch kommst. Und diese Umfrage sollte dazu dienen, um ein bisschen, wie geht es jetzt den Leuten? Und diese Umfrage, ich wollte wissen, wie ist jetzt der seelische Zustand von den Menschen da in Kufstein? Und wir sind gestern mit denen unterwegs gewesen. Zum Beispiel die erste Frage war, haben sich durch Corona und die Maßnahmen ihre persönlichen Lebensumstände verschlechtert? Kann man dann ankreuzen, haben wir dann ja, nein. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie optimistisch sind Sie für die Zukunft? Also 1, Weltuntergang und 10, pure Freude. Haben Ängste und Sorgen in ihrem Leben zugenommen? Auch wieder ja, nein. Was ist aktuell ihre größte Angst und Not? Und dann 5 waren, der Tod ist die größte Angst des Menschen und es gibt ein Leben nach dem Tod. Sehen Sie das auch so? 6. war dann, wenn Sie heute sterben würden, wären Sie mit sich selbst und Gott im Reinen? Und zum Schluss dann natürlich die Frage, wenn Sie mit Gott im Reinen sind, warum? Und ich bin voll froh, wir haben das dann im Evangelisationsteam ausgeteilt und kurz besprochen und dann sind wir losgegangen. Und ich habe mich die ganze Woche schon so gefreut, weil ich sage, ah, jetzt geht es richtig ab. Weil ich lese in der Zeitung jeden Tag, dass die Menschen so schlecht geht und jetzt werden wir wirklich erleben, dass Menschen zu Jesus kommen. Und ich war mit Mari unterwegs, war voll toll. Und die Leute, was mir begegnet sind, die sind alle richtig gut gegangen. Die haben keine Ängste gehabt. Na, ja, schon Ängste, aber dass ihre Kinder vielleicht, aber hat sie nicht verschlechtert, passt schon. Wir haben, glaube ich, 5 Stück an Umfragen gemacht und keiner von denen hat mich gefragt, woher wir sind. Die haben nur diese Fragen beantwortet. Nicht gefragt, wer wir sind, was wir machen, sind wir, also ein ganz ein hitziges Begegnung haben wir gehabt mit der älteren Dame. Wir haben uns angesprochen, hallo, wir würden gerne Ihre Meinung hören zu Corona und zur seelischen Gesundheit, weil uns ist wichtig, wie es den Leuten in Kufstein geht und so weiter und so fort. Und sagt sie, ja, weil es schon wichtig, dass ihr die Maßnahmen einhaltet. Und sagt, ja, was jetzt? Ja, warum halte ich keinen Abstand zu meinem Partner, zum Mario? Weil er ist neben mir gestanden, warum ich keinen 1,5 Meter Abstand halte. Und ich sage, boah, Entschuldigung, aber ich denke, im Freien ist das nicht so dramatisch. Das hat sie gar nicht gemacht, die Antwort wollte sie gar nicht hören. Sie sagt, nein, das ist gar nicht so, weil das Coronavirus, das fliegt herum und das landet dann auf der Nase. Und wenn es schon auf der Nase ist, dann hast du schon. Dann ist, aber das hat sie todernst gemeint. Und dann hat der Mario vorsichtig hat er versucht, so, ja, es gibt aber andere Virologen, die was vielleicht andere Meinungen haben. Und dann sagt so, jetzt kenne ich schon aus. Ihr seid so Revoluzzer, so die, was die Handymasten umschneiden, so Verschwörungstheoretiker. Und ich so, nein, das haben wir eindeutig nicht. Wohl, das seid ihr. Ihr seid's. Und dann hat sie angefangen, was wir alle sind und dass wir die Handymasten umschneiden. Und es wird keine Chance mehr gegeben, das Gespräch irgendwie zu retten. Und im Rückwärtsgang ist sie dann von uns weggegangen. Und danach habe ich zu Mario gesagt, war Mario, ich bin wirklich froh, dass wir nicht gesagt haben, dass wir von der Gemeinde sind. Gut, dass wir nicht gesagt haben, dass wir vom Gospel Life sind. Also, warum erzähle ich euch das? Nur weil wir jetzt in diesen Lockdown hineingehen, wird es nicht bedeuten, dass danach die Menschen in die Gemeinde strömen werden. Nur weil wir jetzt all diese Ängste und Sorgen erleben, ist es kein Automatismus, dass sozusagen die Menschen offener für Gott sind. Es kann schon sein, dass hier und dort Menschen sie Fragen haben, aber aus den Gesprächen gestern und ich muss auch sagen, dass Micha und Sandra, die haben volle tolle Begegnungen gehabt und auch der Hans-Peter und der Endre, es war eher nur bei uns so, dass wir die Art von Gesprächen gehabt haben, aber für mich war das so eine Erkenntnis, dass hier nur warten und dann zu denken, wenn wir dann jetzt im Dezember wieder die Türen aufmachen oder sei es im neuen Jahr, egal wann, dass dann die Menschen hereinkommen und sagen, ja, Halleluja, Jesus. Das wird nicht passieren. Nur weil Menschen mehr Ängste haben und mehr Sorgen, kommen sie nicht automatisch zu Gott. Und dieses Erlebnis von gestern habe ich zu denen gebracht, weil ich wäre heute kurz davor gewesen, wieder ein neues Thema zu bringen und meine neuesten Erkenntnisse und Zusammenhänge aus dem Wort Gottes. Aber es ist wirklich am Herzen Gottes liegen die Menschen. Und es ist wirklich heute an der Zeit, dass wie können wir diese sterbende Welt erreichen? Und das hat mir, der Heilige Geist hat mich so erführt, dass er hat es nicht zugelassen, dass wir heute reden über andere hohe Themen und wie man noch mehr und Körper, Seele, Geist, egal, die ganzen Zusammenhänge. Ist alles berechtigt, ist alles schön und gut. Aber wenn wir es nicht schaffen, das Evangelium in einer relevanten Art und Weise weiterzugeben, dann haben wir es versorgt als Gemeinde. Weil wie sollen sie glauben, wenn sie es nicht gehört haben? Ich kann diesen Menschen ja nicht einmal böse sein. Aber wie sollen sie auf den Schluss kommen, dass Jesus ihnen helfen kann, wenn sie noch nie etwas von Jesus gehört haben? Ich kann ihnen ja nicht einmal böse sein. Wie sollen sie dann auch da in die Gemeinde kommen, wenn sie gar nicht wissen, dass es diese Gemeinde gibt? Und das ist genau, was in Römer 10, 13 steht. Denn es ist das Herzschlag Gottes, dass jeder Mensch errettet wird. Aber wie sollen sie errettet werden, wenn sie noch nie was von Jesus gehört haben? Ich möchte lesen aus Römer 10, 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Jesus, für dich als Hintergrund, wenn du auch neu hier bist, Jesus, er hat den besten Plan für dein Leben. Es ist sein Anliegen, in dein Leben hineinzukommen und dass er von Grund auf das Beste in deinem Leben bewirkt. Aber es gibt ein Problem, das nennt die Bibel Sünde, es ist diese Rebellion, diese Trennung von Gott. Und für die ist Jesus gekommen, hat am Kreuz für unsere Sünden bezahlt, damit jetzt jeder, der aus dem Namen Jesus anruft, er wird errettet werden, nicht nur hier, sondern in alle Ewigkeit. Und das heißt, jeder, der aus dem Namen des Herrn ruft, wird errettet werden. Aber wie sollen sie nun den anrufen, an dem sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Also ist der Glaube aus der Verkündigung, aber die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Es ist so schön, wie hier uns das Wort aufklärt darüber, wie jemand errettet wird. Und es geht Schritt für Schritt, wie es gesagt hat. Wie sollen sie Jesus anrufen, wenn du nicht weißt, noch nie was von ihm gehört hast? Wie sollst du glauben? Wie sollen sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? Wie sollen sie hören ohne einen Prediger? Und wie sollen sie predigen, wenn sie niemand gesandt hat? Hier das Wort Prediger bedeutet eigentlich übersetzt Herold oder Bote und hat wenig mit dem zu tun, was ich jetzt hier mache, dass ich hier stehe und euch was sage, sondern ein Prediger war zu der damaligen Zeit ein Bote vom König. Wenn zum Beispiel eine gute Nachricht zum Beispiel gegeben hat, zum Beispiel der König heiratet, alle sind eingeladen zu dem Fest, dann sind Herolde, also Prediger, ausgesandt worden in jede Stadt und gesagt, tada, der König heiratet, ihr seid alle eingeladen. Und es ist ein Dienst, was jeden von uns betrifft. Und was ist das Erste, wo es die Kette anfängt? Das ist eine, so wie eine Kette, was sich durchzieht. Das Erste, was anfängt, ist mit der Sendung. Wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Und so ist meine Frage an dich und an mich. Haben wir ein Bewusstsein, dass Gott uns sendet? Denn das ist der erste Schritt in dieser Kette. Haben wir ein Verständnis davon, dass Gott dich sendet in dein Umfeld, in deine Welt, damit du die gute Botschaft verkündigst? Denn wenn du kein Bewusstsein hast, dass Gott auf dich setzt, wie solltest du anfangen, was Gutes zu verkündigen? Und Gott sendet dich, Jesus selbst in Johannes 20, 21 sagt, Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich euch. Die gleiche Berufung, was Jesus gehabt hat, das Verlorene zu suchen und zu retten. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, zu seinen Nachfolgern, wie der Vater mich gesendet hat. Du musst dir vorstellen, wie Gott Jesus gesendet hat. Sendet er nun dich? Danke für das Amen. Matthäus 28, der Sendungsbefehl, der Missionsbefehl. Und Jesus trat zu ihnen und redete, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Halleluja. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Herrn und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Dieser Missionsbefehl, der gilt so lange, bis Jesus wiederkommt. Und es ist so, dass er hat all seine Jünger für das berufen. Und möchte dann auch noch lesen in 2. Korinther 5, ihr bekommt jetzt ein paar Bibelstellen, aber das verdeutlicht das noch einmal. Matthäus 2. Korinther 5, 18. 2. Korinther eben. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretung nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wow, dieser Bibelvers erfasst eigentlich all das zusammen, was ich davor gesagt habe, dass alles, Gott selbst war in Christus und hat so die perfekte, das perfekte, vollkommene Erlösung bewirkt. Und hat nun uns, seine Nachfolger, uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Er hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Es sind nicht die Engel, es sind nicht andere Wesen, sondern er hat uns diesen Dienst des Evangeliums gegeben, damit Menschen durch das Evangelium errettet werden. Er hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Und wieder schreibt, wir sind Gesandte an Christi Stadt. Auf den Wegen, was Jesus nicht gehen kann, weil er im Himmel ist, hat er uns nun gesendet, um die Menschen, was wir bitten, sie lasst euch versöhnen mit Gott. Lass dich versöhnen mit Gott. Amen. Danke, Jesus. Und ich möchte uns alle ermutigen und ich möchte jetzt, das war so der erste Teil, weil von Gottes Seite her ist uns relativ schnell bewusst, dass Gott es wichtig ist und dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden. 1. Timotheus 2,4, dass alle errettet werden, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber die Herausforderung für uns ist ja dann, wann wir dann in Kontakt kommen mit den Menschen. Weil jetzt können sie sagen, super, Halleluja, Gott ist gut und er will uns retten. Und, aber ich selber auch weiß in meinem persönlichen Umfeld, diese Botschaft dann so mit, zu den Mitmenschen zu bringen, ist dann nochmal eine andere Sache. Es, wie, es gibt so diese, von Gottes Seite her ist eigentlich alles klar. Amen. Seid ihr dabei. Ihr könnt es, Gott will, er hat uns befähigt, er hat uns gesandt. Und ich möchte auch, dass du echt in dein Bewusstsein hinaus ist, dass Gott dich gesandt hat, ein Diener der Versöhnung zu sein. Und was macht der Dienst der Versöhnung? Zu sagen, Gott ist gut. In Gott gibt es Vergebung. In Gott errechnet dir die Schuld nicht zu, wie es auch da heißt in dem Vers. Aber warum ist es oft so eine Herausforderung, diese Botschaft zu Menschen zu bringen? Und ich denke mal, das hat mit dem zu tun, weil Jesus, er ist der Stein des Anstoßes. Und an Jesus teilt sich die gesamte Menschheit in zwei Bereiche. Jesus, er ist so dieser Keil, an dem sich die gesamte Menschheit aufteilt. Und dieses mit dem Anstoß, das lesen wir mehrmals in der Bibel, aber ich möchte aus 1. Petrus 2,7 lesen, dass für uns ist Jesus, er ist der kostbarste Eckstein, aber für die ganze Welt und was Jesus nicht annommen, ist er der Stein des Anstoßes. So schön, das muss man eigentlich gar nicht mehr erklären, das ist so toll geschrieben. Da heißt es, euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er, also Jesus Christus, die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Wow. Wenn eine Person im Autoverkehr zu schnell fährt oder falsch parkt, dann wird sie wo anstoßen. Wo wird sie dann anstoßen? Genau, mit der lieben Polizei. Und die Polizei ist nicht böse, wenn sie dir ein Ticket gibt, weil du falsch parkst. Sie ist auch nicht böse, dass sie dich blitzt, sondern das liegt, weil die Person ungehorsam ist. Die Polizei ist da ganz neutral. Und so ist auch, wie da steht, dass Jesus, er ist der Anstoß, der Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Für all die, die was nicht gehorsam sind. Für all die, die was sagen, die was für sich selber entscheiden, ich möchte Jesus nicht annehmen. Weil wie wunderbar die Botschaft von Jesus ist, aber dadurch, dass er die Wahrheit ist, kann alles andere nicht die Wahrheit sein. Und wie wunderbar die Botschaft zu Jesus, die Errettung ist, bedeutet sie aber auch, dass er Herr sein will, dass er König sein will in unserem Leben. Dass wir diesen Platz der Herrschaft Jesus übergeben. Und heute möchte jeder selber Gott sein und möchte nicht vor irgendjemand mehr was rechtfertigen. Aber damit Jesus in dein Leben kommt, müssen wir uns eingestehen, müssen wir kapitulieren, müssen wir aufgeben. Und das führt zum Anstoß, zum Konflikt und kann in letzter Konsequenz zur Trennung führen von Menschen. Licht und Finsternis können nicht miteinander bestehen. Und du musst dir so vorstellen, jetzt hat Jesus erlebt in dir der Stein des Anstoßes, der Fels des Ärgernisses. Und jetzt dürfen wir uns nicht wundern, wo neben uns Menschen stolpern. Und dass es Konflikte gibt und dass es Herausforderungen gibt. Und wir müssen lernen, konfliktfreudig zu sein, nicht konfliktscheu. Amen, das ist ein gutes Wort für mich. Dass wir konfliktfreudig sind und nicht scheu. Weil wenn Jesus der Stein des Anstoßes in dir lebt, ist die Konsequenz automatisch, dass es zum Anstoß kommen wird. Weil sich der Lebensstil von der Finsternis nicht mit dem Lebensstil der Licht kombinieren lässt. Und allein diese Erkenntnis, die hilft mir schon. Ansonsten habe ich eine andere Erwartung, wenn ich mit Menschen in Kontakt komme. Weil denn wenn sie von Jesus hören, haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder er wird der kostbare Stein, der Eckstein für ihr Leben. Oder er ist der Stein des Anstoßes, was sie zu Fall bringt und was in letzter Konsequenz die ewige Trennung zu Gott ist. Und es muss uns bewusst sein, dass Jesus in uns liebt, dass er deshalb Konflikte kommt. Und ich weiß dasselbe in meiner Nachfolge von Jesus, zum Beispiel der Schritt, mich von alten, negativen Freunden zu trennen, der war so wichtig für mich. Weil es gibt Freunde, die was zu einem bestimmten Grad, wenn sie negativ sind und nicht bereit sind, mit Jesus zu gehen und immer noch negativ auf mein Leben einwirken und es nur Konflikt gibt, es bedeutet irgendwann, dass man sich trennen muss. Und jetzt kannst du sagen, ja, aber Jesus sagt ja, wir sollen ja kein Anstoß sein. Ja, ja, wir sollen kein Anstoß zur Sünde sein. Aber wir sollten definitiv ein Anstoß zur Errettung sein. Und ich weiß, das ist so für mich und ich möchte es nehmen, weil heute mal ist so eingebettet und Watte und man darf fast nichts mehr sagen und es ist alles so aufgeladen. Aber uns muss bewusst sein, dass Jesus in uns lebt und dass wir damit umgehen lernen müssen, mit Konflikten, auch mit schwierigen Diskussionen, wann wir diese Welt mit dem Evangelium erreichen wollen. Denn in letzter Konsequenz, so wie ich auch heute erzählt habe, mit all den Leuten, was wir die Umfrage gemacht haben, also auch gesagt haben, so na, sie, diese Fragen werden sie vielleicht auch weiterhin beschäftigen. Weil jeder von uns hat vielleicht am Anfang angestoßen, aber es hat was ausgelöst in ihnen, dass sie vielleicht später über das nachgedacht haben oder vielleicht sogar später zum Glauben kommen. Denn als Christ, als Nachfolger Jesus, sind berufen, einen Unterschied zu machen, anders zu sein. Und ich möchte das an dem tragischen Beispiel von Lot zeigen, wie wichtig es ist, einen Unterschied zu machen. Und zum Hintergrund Lot, das war der Neffe von Abraham, und Jesus erzählt von Lot im Neuen Testament, das möchte ich kurz vorlesen, weil das auch ganz passend ist. Warum das Beispiel von Lot echt wichtig ist für uns. Das ist Jesus sagt es in Lukas 17, 26. Da macht Jesus zwei Beispiele, einmal mit Noah und einmal mit Lot. 26. Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen, also in den Tagen, wann Jesus wiederkommt. Sie aßen, sie tranken, sie heiraten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An den Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel von Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es auch an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird. Amen. Wow, sehr eindringliche Worte. Es sind zweimal Beispiele, wo es heißt, dass viele Menschen gestorben sind. Aber jedes Mal hat Gott eine Rettung angeboten. Jedes Mal hat Gott eine Rettung angeboten. Es war immer das Herz und das Anliegen Gottes, dass alle Menschen errettet werden. Es wäre das Anliegen Gottes gewesen, dass alle Menschen mit hineingehen in die Arche. Aber schlussendlich war es nur die Familie Noah. Es war auch zu den Zeiten Lots das Anliegen gewesen, wenn nur ein Gerechter, zum Schluss waren es nur mehr 10 Gerechte gefunden gewesen, hätte Gott die ganze Stadt verschont. Es war beides mal ein Akt der Gnade, aber die Menschen waren nicht dazu bereit, die Gnade Gottes anzunehmen. Und ich möchte jetzt, dass wir uns im Detail anschauen, was ist da bei Lot passiert. Wie gesagt, er war der Neffe von Abraham und es ist so toll, weil Abraham ist ja berufen worden von Gott, dass er seine Heimatstadt verlässt mit seiner ganzen Familie. Und Lot, der Neffe, hat sich da angeschlossen. Er war vermutlich, man weiß es nicht, aber vermutlich hat er es auch gehört, dass Gott irgendwas macht. Und es war Gott immer schon wichtig, wenn sich jemand anschließt, er darf immer mitgehen. Man liest es im Alten Testament zum Beispiel, dass Gott hat immer Fremde willkommen geheißen. Wenn jemand auch bei den Israeliten gesagt hat, ich will mitgehen mit der Stiftshütte und sie die gleichen Gesetze eingehalten, haben auch sie den gleichen Segen erlebt. Und so hat Lot, weil er mitgegangen ist mit Abraham, auch den Segen Abrahams erlebt. Und er ist dann ausgezogen und die beiden waren dann so gesegnet, die haben dann Tiere gehabt und ganz, ganz viele, auf einen Haufen, dass sie gesagt haben, wir sind jetzt so viele, Lot, wir können nicht mehr zusammen sein. Unsere Hirten, die streiten ständig, wo es beste Essen gibt, weil schon so viele Kühe und Schafe und Ziegen da sind. Und dann hat der Abraham gesagt, mal Lot, such dir einen Platz aus, wenn du sagst Osten, dann nehme ich Westen, wenn du sagst Norden, dann nehme ich Süden, so in der Richtung. Und Lot hat sich dann die Ebene der Städte ausgewählt, da wo auch Sodom ist. Und geht's noch, Dominik? Und sonst kann ich gerne das Hand nehmen. Danke, es geht uns gut so. Und also ihr könnt es mir noch folgen, also Lot. Und wo Lot hat sich dann in der Gegend von Sodom niedergelassen, all mit seinen Zelten. Und dann lesen wir in der Bibel, dass zu der Zeit, steht schon, dass Sodom war sehr böse und sündig. Und ich kann in diese Details gar nicht eingehen, was da in Sodom alles passiert, aber es war wirklich grauenhaft. Es war dieses Unrecht und dieses Gräuel, es hat zum Himmel geschrien. Und Lot hat sich in dieser Nähe niedergelassen. Jetzt lesen wir ein paar Kapitel weiter, ein paar Jahre später kommen auf einmal die Engel Gottes und sagen, Abraham, es wird ein Gericht kommen über diese Städte, weil sie nicht umkehren. Und dann gehen auch diese Engel zu Lot, um ihn zu warnen. Zu dieser Zeit hat Lot aber nicht mehr außerhalb von Sodom gelebt, sondern, ihr wisst es, er hat in der Stadt gelebt. Lot, der was zuerst außerhalb gelebt hat, am Land, hat Jahre später, auf einmal lebt er auch in dieser sündigen, verdorbenen Stadt. Und die Engel kommen hinein, ihr könnt es selber lesen, in 1. Mose 19. Und wo finden sie? Lot, er sitzt am Tor von der Stadt. Also vielleicht bist du nicht so entsetzt wie ihr, aber das Tor einer Stadt, da war immer viel los und es war sozusagen, wenn du im Bibelkommentar liest, man, dass das Tor war immer ein Ehrenplatz, da sind Verhandlungen gemacht worden, da sind Urteile getroffen worden. Ist mehrmals in der Bibel, als an den Toren sind Entscheidungen getroffen worden, da sind die wichtigen Leute gesetzt. Und dann auf einmal Lot, der war eigentlich ein Zugroßter, einer, der was da hingezogen ist. Jahre später sitzt er in dieser verdorbenen Stadt auf einem Ehrenplatz und macht da mit und verhandelt mittendrin in dieser verdorbenen Stadt. Und es muss was in seinem Leben passiert sein, dass er sich hineingezogen hat in diesen Lebensstil. Und wie es dann weitergegangen ist, lesen wir jetzt wirklich in 1. Mose 19, 12.
sind für mich so tragische Bibelstelle, das macht mich echt traurig. Da heißt es in 12, das sind die Engel, von hier von Männern heißt. Also die Männer sagten zu Lot, hast du hier noch jemanden? Einen Schwiegersohn, deine Söhne, deine Töchter oder einen, der sonst noch in der Stadt zu dir gehört? Führe sie hinaus aus diesem Ort. Wow, das ist das Herz Gottes. Müsst ihr vorstellen, Gott kommt persönlich zu Lot, der was schon einen komplett anderen Lebensstil gehabt hat und sagt, hast du nur jemanden in dieser Stadt? Eine Tochter, einen Sohn? Rette sie bitte. Bitte, gib ihnen Bescheid. Führe sie hinaus aus diesem Ort, denn wir werden diesen Ort vernichten, weil das Geschrei über sie groß geworden ist von dem Herrn. Was in diesem Ort alles passiert ist, man weiß aus der Geschichte von Sodomie, kommt wegen dieser Stadt. Sexuelle Unmoral von Kindern, Opferungen, es war ein Gräuel, was in dieser Stadt passiert ist. Ein Unrecht, was an Kindern, an unschuldigen Kindern da gemacht worden ist. Und Gott hat gewarnt und gesagt, flieht aus dieser Stadt, denn das Maß ist voll geworden. Er hat Jahrzehnte gewartet, aber irgendwann war das Maß voll, das Unrecht war zu voll, dass Gott eingegriffen hat. Und diese Engel sind exekommen, habt ihr noch jemanden? Weil das Geschrei über sie groß geworden ist. Vers 14, da ging Lot hinaus und redete zu seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sagte, macht euch auf, geht aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt vernichten. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt. Wow. Seine Schwiegersöhne haben seinen Lebensstil gekannt. Die haben gewusst, wie er gelebt hat. Der hat gewusst, wer die letzten Jahre gelebt hat. Und auf einmal kommt er mit dieser Botschaft. Und das ist das Tragischste, wenn du warst, diese Stadt wird vernichtet, du kommst zu deinen Nächsten und sie nehmen dich nicht ernst, weil du Kompromisse gemacht hast. Was willst du mir erzählen, bitte? Du sitzt auch da in Sodom auf dem Ehrenplatz und jetzt erzählst du mir, dass diese Stadt vernichtet werden. Du bist jemand, der was Scherze treibt. Wie tragisch muss es gewesen sein, seine eigene Familie da zurückzulassen. Und ihr wisst, wie es ausgegangen ist, die Engel, sie haben Lot herausgerettet, seine Frau ist dann zur Salzsäule geworden. Und obwohl Lot in dieser Stadt gelebt hat, hat Gott Gnade mit ihm gehabt, er hat ihn herausgerettet. Aber es war leider Lot nicht möglich, mehr mitzunehmen. Und dieses Wort, ich möchte, dass das tief in uns, in mich hineingeht, dass vor allem unsere Nächsten, dass sie an uns das Evangelium erkennen. Weil wenn wir Kompromisse machen, wenn wir keinen Unterschied machen, was können wir ihnen anbieten? Und es gibt oft so gute Intentionen, ja, man muss eben die Kultur kennenlernen, zu ihnen Kontakt haben, das ist alles gut. Man soll den Juden an Juden sein, den Griechen an Griechen, Römer an Römer, wie Paulus gesagt hat. Aber sobald du Kompromisse machst, so wie es Lot gemacht hat, wirst du schlussendlich da landen, dass du sagst, du bist jemand, der was Scherze erzählt. Das passt einfach nicht zusammen. Im Unterschied dazu Abraham, er blieb außerhalb von Sodom. Und in 1. Mose 23, 6, da lesen wir, wie er dann Sarah beerdigt hat, sind dann die Hethiter sind zu ihm gekommen. Wir haben ihn genannt, Abraham, er ist genannt worden, ein Fürst Gottes. Und das ist einfach der Unterschied, wo wir sehen, der Unterschied zwischen Lot und Abraham. Abraham ist genannt worden, ein Fürst Gottes. Und Lot ist, haben sie geheißen, jemand, der was Scherze treibt. Ja, genau, das sagen da die Hethiter. Und sie haben gesagt, dass Abraham, dass Gott mit ihm geht. Und dass er einen Unterschied macht. Und nochmal zusammenfassend, ich möchte euch wirklich ermutigen, ich möchte euch jetzt nicht runterziehen, sondern ich möchte mich selber, Gott, er spricht zu uns durch sein Wort, und ich möchte uns ermutigen, jetzt, wo wir in diese Zeit hineingehen, egal was jetzt auch kommt, dass ich weiß, auf Gottes Agenda steht ganz oben, dass er diese Menschen retten will. Und es wird kein Automatismus sein, dass diese Menschen automatisch hier reinkommen. Es wird kein Automatismus sein, dass automatisch, und ich weiß, es gibt Menschen, die was Übernatürliches erlebt haben, wo Gott direkt gesprochen hat, aber auch da bei diesen Geschichten gibt es immer eine Schnittstelle, wo jemand mit dieser Person in Kontakt getreten ist. Auch wenn jemand ganz allein im Gefängnis Offenbarung vom Heiligen Geist gehabt hat, auch die Person ist irgendwann mal in Kontakt gekommen mit einer Person und hat dann die weiteren Schritte gemacht. Also in jeder Geschichte, wo jemand errettet worden ist, spielt ein anderer Bruder oder Schwester eine Rolle. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir in dieser Zeit, wir sind in diesen Tagen Noahs, in diesen Tagen Lots, deswegen, hey, dass wir anfangen, für unsere Nächsten zu beten. Dass der Heilige Geist Menschen vorbereitet, dass sie ja, diese Verblendung der Welt von ihnen abfällt und dass sie den Lichtglanz des Evangeliums erkennen. Lasst uns gegenseitig ermutigen zu guten Werken. Dass wir Menschen einladen ins Gespräch, dass wir ihnen eine Bibel schenken, dass man, sei es was. Und eins noch. Und du jemanden mitnimmst, deinen Arbeitskollegen oder deine Schwester, dein Bruder, da in die Gemeinde, lasst uns doch die sein, die was feiern und eine Freude haben und die Person so behandeln, wie wenn jetzt gerade die größte Party im Himmel wäre. Wenn jemand einen mitnimmt, lasst uns wirklich die sein, die was sagen, wow, so toll, dass du jemanden mitgenommen hast. Und es soll nicht nur ein Gast sein, es soll ein Ehrengast sein. Es soll jemand sein, der was mir wirklich sagen, wow, was wissen wir, wie lange für diese Person gebetet worden ist, dass sie zu uns das erste Mal hereinkommt. Lasst uns wirklich, wenn uns das passiert, hey, ihr wisst, was ich meine, okay? Umarmen dürfen wir leider nicht, aber wenn ihr wisst, ich tue richtig gern umarmen und ja, okay. Danke, Jesus. Ich danke dir, Heiliger Geist, für dein Wort und dass du zu uns sprichst und dass wir danken dir, was du uns zugetraut hast. Ich danke dir jetzt, Jesus, dass du persönlich zu jedem Einzelnen gehst und dass diese Worte, was in der Bibel stehen, jetzt lebendig werden. So wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich dich. Dass diese Worte persönlich werden, so wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich dich. Geh nun hinaus, sei Licht, mach einen Unterschied. Sei offen für Anstoß, für Konflikt und sei unverschämt mit der Liebe Gottes. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du ein übernatürliches Werk tust, dass es nicht ein Menschenwerk ist, sondern dass deine Liebe uns bewegt, dass deine Liebe für die Menschen uns bewegt. Wir treten ein für unsere Familien, für unsere Verwandten, für unsere Bekannten. Wir beten, dass der Wille Gottes passiert, dass sie errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir beten, dass es durch uns passiert. Wir beten, dass es durch uns passiert. Wir beten, dass es durch uns passiert. Denn wir sagen, hier sind wir, sende uns. Hier sind wir, verwende uns. Wir stehen hier und möchten offen sein. Ich danke dir, dass du jeden Widerstand, alles, was im Weg steht, jede Verletzung, alle Enttäuschung, dass Heilung und Vergebung passiert. Und dass wir stark in der Identität in dir werden, dass wir zu dir stehen, dass wir eine Meinung haben, dass wir das Evangelium zum Evangelium stehen. Und dass viele, viele Menschen errettet werden in Jesu Namen. Amen. Amen.